Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life zur vierten und nun tatsächlich letzten Folge mit unserem Dresdner Trio Martin, Mathieu und Alexander von der TU Dresden. Ich bedanke mich schon mal vorab bei euch, dass ihr euch hier 4 Folgen Zeit genommen habt, um einmal mit uns in den ersten 2 Folgen im September über eure Forschung und eure Ausgründungsvorhaben zu sprechen und jetzt im Oktober tatsächlich mal einen ganz speziellen, ich nenne es mal Exkurs, in den Bereich Wissenschaftskommunikation mit uns unternommen habt. Für alle da draußen, die uns hier in diesem Moment zuhören, heute geht es ganz praktisch auch nochmal um 2 Events, zwei Beispiele, wie Wissenschaftskommunikation ganz bildlich praktisch quasi aussehen kann. Und ich habe aber auch nochmal so drüber nachgedacht, gerade mit der letzten Folge nochmal im Kopf dachte ich mir auch so, ich weiß gar nicht, ob es nicht sozusagen für Menschen, die Wissenschaftskommunikation betreiben und einen akademischen Background haben, beziehungsweise Menschen, die über ihre Wissenschaft mit dem akademischen Background quasi diese Wissenschaft kommunizieren, ob es für die nicht vielleicht sogar einen Tick leichter ist, weil man das den Menschen quasi schon irgendwo unterstellt, natürlich, und das ist ja also nicht einfach unterstellt, sondern einfach eher glaubt, dass da die Expertise da ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Mathieu oder Alexander würden jetzt als Gründer ihres Unternehmens und ihres Medizinprodukts jetzt Menschen davon quasi erklären, erzählen, was sie machen, dann könnte das vielleicht ja sogar den Beigeschmack haben, nach dem Motto, da will uns jemand was verkaufen und nicht, da forscht gerade jemand an etwas und diese bahnbrechenden neuen Erkenntnisse möchte er mit der Gesellschaft teilen. Weiß ich nicht, war quasi ein Gedanke, der mir in der letzten Woche so kam. Und dann habe ich auch ein Erlebnis und zwar, also ich wohne inzwischen ein wenig ländlicher. Und ich erlebe das immer mal wieder, dass ich das Gefühl habe, dass hier einfach aufgrund des kleinen Raumes ich eben eher auch mal auf Leute treffe, die nicht auch einen akademischen Hintergrund haben und da dann schon auch mal eine Skepsis mitschwingt. Nicht per se, gar keine Frage, aber da dann alleine aufgrund des Fakts, dass ich eine Person mit akademischem Hintergrund bin, erstmal ein gewisses Zögern vielleicht ist. Und das ist auf jeden Fall interessant insofern, als dass Wissenschaft, wenn man sie kommuniziert, ja in gar keinem Fall meiner Meinung nach aufgezwungen werden sollte oder man Menschen davon überzeugen sollte, das ist aber Fakt und das ist aber richtig, sondern es sehr häufig eher darum geht, Menschen mitzunehmen. Und ich habe das auf jeden Fall so als eine gewisse erste Barriere empfunden und ich glaube in der Stadt noch nie so richtig dementsprechend gefühlt, weil da einfach dann doch so viel mehr Menschen sind und trotzdem natürlich alle möglichen Spektren vertreten sind, aber ich dann wahrscheinlich dort noch mehr eher in meiner Blase unterwegs war. Mathieu?
Ja, das eine, was ich noch dazu sagen wollte, was ich ganz interessant finde, ist meine Schwester hat Kommunikationsdesign studiert und von ihr habe ich halt auch so viel gelernt darüber, wie wichtig es ist und wie schwer es auch ist, Werte zu kommunizieren und zu kommunizieren, was man damit eigentlich will mit dem Produkt, das man am Ende hat, weil sie macht das eben für Industrieunternehmen und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, also dass man da, dass das eben auch aufwendig ist, das zu kommunizieren. Ich denke, am Ende hat man Skeptiker in der Gesellschaft, das ist halt leider so, die kann man nicht überzeugen. Also die auch in einem persönlichen Gespräch, weil da einfach so viel Voreingenommenheit auch herrscht, dass es schwer ist. Aber ich denke, das ist nur ein sehr kleiner Teil. Und ich denke, das ist das Entscheidende, was du auch meintest. Also gerade wenn man mit einer eher sensibleren Gruppe diese Technologie kommuniziert. Also dass man da wirklich Fingerspitzengefühl braucht, um die Leute abzuholen. Und das ist je nachdem, wie viel Vorwissen die haben, wie voreingenommen die sind, braucht man da eben mehr Fingerspitzengefühl oder weniger.
Ja, ich glaube, an sich ist ja auch so ein Grund hinterfragen nichts Negatives. Also das ist ja an sich was wir auch wollen, dass man jetzt nicht einfach alles genau so annimmt, wie es einem irgendwie vorgelegt wird, sondern dass man erstmal schaut, warum und wieso. Von daher, glaube ich, ist skeptisch sein nicht per se das Problem, wie du schon meintest. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wie voreingenommen vielleicht Leute sind und was dann eben, das meint ja Alexander auch, was vielleicht für Ängste und Nöte mit reinspielen, die dann einfach vielleicht auch nicht so in der Kommunikation vorher mit bedacht wurden. Martin, du hattest aber auch noch einen Aspekt.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch zu meinem Kopfschütteln oder Nicken zwischen urbanen und ländlichen Raum was sagen. Also ich finde, das ist halt auch so ein nicht nur in diesen, aber ein gesellschaftliches Ding, dass halt bestimmte Gruppen laut aufschreien. Und irgendwie wird der Eindruck erweckt, dass viele auf dem Land irgendwie, ja, eine bestimmte Haltung haben. Aber wenn man, ich will das nicht werten, ob es eine Mehrheit oder eine Minderheit ist, aber es gibt auch Gruppen, die sagen halt einfach nichts dazu. Und diese Meinung, und das ist völlig normal, dass die nichts dazu sagen, weil das für die vielleicht ganz normal ist oder wie auch immer. Und diese Meinung nehmen wir dann halt in der Kommunikation nicht so wahr, sage ich mal, wie eine aufschreiende Meinung. Und dadurch finde ich es immer ein bisschen schwierig, dieses urbane und ländliche Unterschiede. Ja, gibt es. Und ich bin mir sicher, es gibt in der Stadt genauso viele Leute, die mit akademischer Forschung nichts am Hut haben und wahrscheinlich weniger als auf dem Land, weil auf dem Land gibt es jetzt keine großen Universitäten und so weiter. Aber wenn ich so aus meiner persönlichen Erfahrung, vor ein paar Monaten saß ich in einer Kleinstadt in Thüringen auf dem Markt und da hat sich so eine alte, ältere Frau, waren schon in sehr gehobenen Alter, wie sie mir dann erzählt hat, neben mich gesetzt und so ein bisschen über ihr Leben erzählt. Und die sind halt sehr nah an unserer Anwendung. Vielleicht unser Vorteil an der Medizintechnik, weil im Alter steigen natürlich die Probleme mit Erkrankungen. Und da sie wusste nicht, was für einen Hintergrund ich habe und irgendwann sagt sie so zu mir, ja, die müssen alle forschen, damit die Probleme, die gesundheitlichen Probleme auf dem Land, die wir haben, irgendwie gelöst werden können, weil hier immer weniger Ärzte sind, sie kriegt keinen Termin und so weiter. Und ich denke, es gibt viele Personen auch auf dem Land, die da sehr aufgeschlossen gegenüber sind, egal in welchem Alter. Ich möchte das ja einfach nur mal sagen, weil mir das auch so ein bisschen am Herzen liegt, dass es auf dem Land auch viele Personen gibt, glaube ich, die jetzt nicht aufschreien und nichts sagen, aber dass sehr aufgeschlossen sind und auch sehr entgegenkommend sind, wenn ihnen Lösungen angeboten werden, die ihnen weiterhelfen und wahrscheinlich kritische Fragen stellen. Und das ist ja auch völlig berechtigt und soll auch so sein, aber es trotz Kritik dankend annehmen werden. Und es gibt natürlich auch den anderen Teil, der wesentlich kritischer und vielleicht auch das nicht nutzen will. Das ist ja auch das gute Recht der persönlichen Entscheidung in einem freien Land in die selbst zu treffen. Ne?
Ja, das ist wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Ich wollte auf jeden Fall nicht, dass das so undifferenziert oder so platt rüberkommt, weil so sehe ich das dann tatsächlich auch nicht. Ich glaube, dass in der Stadt einfach viel mehr Zerstreuung und, wie du auch meintest, viel mehr Unsichtbarkeit möglich irgendwo ist. Aber ich würde es sehr ähnlich sehen. Ich glaube, in der Stadt gibt es Leute, die nah an einem akademischen Hintergrund sind und auch nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, dass es auch Menschen mit akademischem Hintergrund gibt, die durchaus skeptischer sind oder aufschreien. Also auch das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen, dass der akademische Hintergrund der Gral sein wäre. Also das wäre auf jeden Fall eine falsche Meinung, die dann hier vermittelt würde. Das finde ich, sollte man schon noch mal ein bisschen kritischer differenzieren. Ich glaube, bei mir war es genau einfach so, wie du es gerade erzählt hast. Ich wohne jetzt inzwischen etwas ländlicher und dadurch, dass man ländlicher wohnt, hat man, glaube ich, mehr Berührungspunkte zu unterschiedlichen Leuten. In der Stadt ist die Chance größer, dass ich so sehr in meiner Bubble unterwegs bin. Aber hier spreche ich halt dann eher mal mit den Nachbarn da und da und da, weil man eher in einem Kontakt kommt. Und ich war total erstaunt, weil es diese Äußerung, die dort mir entgegengebracht war, kam eher aus einer total nachvollziehbaren menschlichen Sorge heraus. Also da geht es zum Beispiel darum, dass es ein handwerklicher Beruf ist und er einfach Sorge hat, Fachkräfte in Zukunft zu bekommen, weil er das Gefühl hat, dass ganz viel hin in Richtung Leute müssen studieren und das ist der Weg und da ist die Zukunft hingeht. Das heißt, der Grundgedanke, warum diese Person so skeptisch mir gegenüber war und vielleicht auch erstmal voreingenommen, war einer, den ich sehr gut nachvollziehen konnte. Und erst dieses Gespräch hat dann aufgezeigt, dass auch er dachte, oh, ja gut, die und die Aspekte, und ich für mich aber dann auch was mitgenommen habe. Also ich glaube, das wäre mir nochmal wichtig. Du hast sehr recht, Martin. Es sollte auf jeden Fall nicht so undifferenziert hier im Raum stehen bleiben. So, jetzt haben wir aber auch gehört von Alexander ganz zu Beginn. Du hast vom Cosmo Wissenschaftsforum gesprochen und hast es schon angeteasert. Vielleicht mögt ihr mir überhaupt mal erzählen, was dieses Cosmo Wissenschaftsforum ist und warum es das gibt. Martin.
Ja, also das Cosmo Wissenschaftsforum ist relativ neu in Dresden. Das ist, wie es sich selbst nennt, ein Ort der Begegnung für Gesellschaft und Forschung und ist ziemlich zentral in Dresden angesiedelt. Du hast ja auch selbst in Dresden schon gewohnt, das ist quasi im Kulturpalast Dresden, quasi direkt am Altmarkt, da wo auch der Striezelmarkt, den vielleicht die meisten der Zuhörer kennen würden, ist, also ziemlich nah. Und ja, ist ja ein Platz, wo verschiedene Ausstellungen präsentiert werden können von Forschenden aus dem Raum Dresden hier und die Dresdnerinnen und Dresdner quasi direkt mit der Forschung in Berührung kommen können. Und ja, das ist eine Einrichtung der TU Dresden am Ende in Kooperation entstanden und die organisieren das und verschiedene Forscherteams aus dem Raum können dazu verschiedenen Ausstellungen was präsentieren. Und die nächste Ausstellung, die da stattfinden würde, da geht es um, welch Wunder, Medizintechnik. Die findet vom 1. Oktober diesen Jahres bis Ende Februar nächsten Jahres statt. Und da soll es darum gehen, Entwicklungen in der Medizintechnik aus der Forschung, aus dem Raum Dresden in Exponaten zu präsentieren. Und wir sind da mit zwei Exponaten vertreten. Man kann sich denken, dass zu den zwei Themengebieten, über die wir schon die ganze Zeit sprechen, es Exponate geben wird. Und das ist natürlich eine Form von Wissenschaftskommunikation, ja, praktisch zum Anfassen für Bürgerinnen und Bürger oder wer auch immer dorthin kommt, irgendwas hinzustellen, dass die auch, natürlich wird es da Personal geben, wo sie Fragen stellen können, Hilfestellungen geben können, aber es wird jetzt kein Erklärbär daneben gehen, der jedem erklärt, um was es geht, sondern dass jeder mal so ein bisschen auch in Ruhe ausprobierend mit einem Forschungsthema einfach so in Kontakt kommen kann und vielleicht auch einfach nur zwischendrin, wenn ihm auf dem Weihnachtsmarkt zu kalt ist, gegenüber geht und mal reingeht, weil es auch kostenfrei ist und so weiter. Also man kann da einfach mal vorbeischauen. Und ja, das ist ganz interessant. Das ist das Cosmo Wissenschaftsforum und ja, zu den Exponaten werden die zwei Betreuer der Exponate und Wissenschaftler bestimmt noch was sagen. Und ja, bin eigentlich ganz froh, dass damals an mich herangetreten wurde, ob wir da was beisteuern wollen und mit Alexander und Mathieu zusammengeschlossen, was das ja auch ziemlich gut passt, auch zu den Ausgründungsvorhaben, weil man ja dann natürlich auch schon so ein bisschen Feedback zum potenziellen Anwendern am Ende bekommt. Und da das Publikum da sehr divers ist, haben wir uns entschlossen, noch eine Veranstaltung dazu zu machen, weil uns natürlich auch im Rahmen der Wissenschaftskommunikation interessiert, wie Ärztinnen und Ärzte, also medizinisches Fachpersonal, was ja schon sehr anders in unsere Produkte denkt und gegebenenfalls auch ein Anwender unserer Produkte ist neben den Patienten, daran denken. Deswegen haben wir im Februar nächsten Jahres auch nochmal speziell für dieses Klientel ein Event dazu, um das auch ein bisschen differenzierter von Feedback betrachten zu können. Ja,
ja. Das heißt, Alexander und Mathieu, so richtig zum Anfassen, jetzt wo wir in Dresden sind, ich musste gerade ans Hygienemuseum denken. Das fand ich ultra mega cool, als ich schon ein älteres Kind und immer noch junge Pubertierende, fand ich es immer noch mega cool. Das war, beschäftigt sich quasi ja auch mit Themen so, dass man ganz praktisch die Dinge anfassen kann, es erleben kann, mit allen Sinnen so nach dem Motto. Kann ich mir das so vorstellen? Sind eure Exponate ähnlich? Ihr nickt schon und richtig so mit so einem Schmunzeln der Vorfreude, mir zu erzählen, was ihr gedacht habt. Okay, Mathieu, was hast du denn für ein Exponat?
Ja, wir haben ja schon das Video auch angesprochen von dem MDR-Beitrag und da hatten wir erstmals so einen Demonstrator für diese Technologie entwickelt, wo wir eben eine Kamera in so einen teildurchlässigen Spionglasspiegel integriert haben, sodass man quasi zeigt, wie das mal später in der Anwendung aussehen könnte. an diesem Spiegel ist eben auch ein Display dran, was dann durch den Spiegel durch Feedback gibt und eben zeigt, was gemessen wurde und Feedback zur Messung selbst gibt, also Live-Feedback. Wie das genauer aussehen kann, dazu sollte man sich das Video angucken. Da sieht man das ganz gut. Aber das haben wir weiterentwickelt und, ich sag mal, noch hübscher gemacht und mehr produktnah gemacht. Das kann man in der Cosmo-Wissenschaftsausstellung sehen. Also man kann dann da wirklich hingehen, kann sich vor den Spiegel stellen und kann mal live gucken, wie diese Technologie funktioniert und wie sowas später mal aussehen könnte. Und wir sind da natürlich sehr daran interessiert, auch mal zu gucken. Also so ist es auch angedacht, dass wir auch mal dann vor Ort sind, um eben auch zu gucken, wie so das Feedback, wie gehen die Leute damit um, wie interagieren die mit dieser Technologie. Und auch auf, ja, auch einfach um eine Awareness zu generieren. Also uns gibt es, das machen wir und wir machen das, weil, also wir wollen halt einen Mehrwert für die Gesellschaft. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber am Ende ist es unser Antrieb auch. Also wir wollen schon auch was beitragen, auch was zurückgeben, weil wir sind durch Steuergelder finanziert. Wir haben auch Interesse daran, was zurückzugeben, was der Gesellschaft mal ein Mehrwert sein kann. Und das kann man dort anfassen mit unserem kamerabasierten Vitaldaten-Extraktor, nenne ich ihn jetzt mal. Aber genau, das ist unser Cosmo-Demonstrator zur kamerabasierten Vitaldatenerfassung.
Meinst du, es würde sich anbieten, theoretisch so Evaluationsbögen daneben zu stellen? Keine Ahnung, ganz simpel. Smiley lächeln, Smiley neutral, Smiley negativ. Und was hast du noch für Fragen? Oder glaubst du, das wäre schon wieder zu fordernd insofern, als dass man ja irgendwo erwartet, dass sich die Leute, die sich mit dem Exponat beschäftigen, dann auch noch die Zeit nehmen, das auszufüllen?
Also da sind wir natürlich auch ein bisschen von dem Team abhängig, was vor Ort arbeitet und die Ausstellung organisiert. Die haben das jetzt bis jetzt nicht angeboten, das zu tun. Das wäre natürlich interessant, das zu tun. Man muss aber auch sagen, dass das der Demonstrator ist, der aus einem Vorgängerprojekt entstanden ist und definitiv noch eine Produktidee ist. Aber für unser Projekt Convital wollen wir wirklich auf Endgeräte gehen und das quasi noch einen Schritt weiterbringen. Und da haben wir auch entsprechend vorgesehen, also wirklich auch, was ich vorhin meinte mit dieser Usability, das hätte ich vielleicht nochmal in einem Satz dazu sagen sollen, dass diese Usability-Studie, die wir da auch durchführen wollen, also da geht es wirklich darum, mit den Patienten zusammen immer wieder iterativ zu gucken, wie kommen die mit der Oberfläche klar, mit der Benutzeroberfläche, haben die Verbesserungsvorschläge, verstehen die irgendwas nicht, wie können wir das anpassen, also wie können wir das möglichst optimal auf diese Gruppe zuschneiden. Deswegen sind wir da schon relativ gut abgedeckt, sage ich mal, was das Feedback angeht.
Ja, vielleicht, weil ihr da dann doch nochmal eine breitere Zielgruppe habt als bei eurer Studie. Aber ich kann auch schon verstehen, wenn du sagst, es ist einfach noch so ein bisschen das vom Vorgängerprojekt. Die Relevanz ist da jetzt nicht unbedingt so gigantisch hoch. Aber es gibt es ja immer mal wieder. Also es gibt es ja sogar in Museen, dass da steht, wir würden uns freuen, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen. Wie hat Ihnen die Ausstellung gefallen? Was haben Sie noch für Ideen? Was ist offen geblieben? Keine Ahnung. Also solche Sachen. Alexander, was hast du dir denn überlegt? Was könnte, wenn ich nicht jetzt nach Dresden kommen würde, was könnte ich dann erleben?
Ja, bei meinem Exponat könntest du erleben, wie künstliche Intelligenz entscheidet und warum du davor überhaupt keine Angst haben musst, sondern im Gegenteil, wie künstliche Intelligenz Ärzte und Ärztinnen dabei unterstützen kann, Auffälligkeiten im EKG zu interpretieren und dann für die Diagnose tatsächlich zu nutzen. Also am Ende so, dass wir im EKG, also zusätzlich zur Auswertung des Algorithmus in diesem EKG ist, Vorhofflimmern oder kein Vorhofflimmern, darstellen können, wie wir auf diese Entscheidung kommen und das tatsächlich farblich hervorheben können in Merkmalen, die für den Arzt, für die Ärztin aus dem Klinikalltag bekannt sind. Und das kann dort eben an einem großen Monitor erfahren werden. Da gibt es auch ein kleines Quiz, wo man gucken kann, ob man vielleicht schlauer ist als die KI. Also einfach vorbeikommen und ausprobieren.
Ich packe auch hier wieder den Link in die Shownotes, sodass alle nochmal gucken können, wann genau ist das und wie wird das aussehen. Jetzt habe ich noch eine total wahrscheinlich abstruse Frage, weil es überhaupt nicht dazu kommen würde. Aber ich stelle mir gerade vor, dass man dann eure beiden Exponate ausprobieren kann und jetzt mal der unwahrscheinliche Fall plötzlich feststellt, mir werden hier gerade Ergebnisse entgegengebracht. Das beunruhigt mich. Müsste ich jetzt doch mal jemanden aufsuchen? Dazu kann es nicht kommen, oder? So ist das nicht aufgestellt, dass das dazu kommen sollte, oder?
Also es gibt zumindest kein Feedback von uns. Also der Demonstrator misst die Vitaldaten und zeigt die an, aber er zeigt nicht an, ob das jetzt irgendwie pathologisch sein könnte oder so. Also ob da eine Erkrankung dahinter steht oder so. Weil da sind wir nämlich genau an dem Punkt, das dürfte nur ein Medizinprodukt, was eben entsprechend so auch entwickelt wurde mit diesem Zweck. Genau.
Ja, ich habe mich das vorhin schon gefragt, als wir über Studien innerhalb des Instituts gesprochen haben, wo ich so dachte, wie merkwürdig das ist, wenn plötzlich jemand, mit dem man jeden Tag zusammenarbeitet, feststellt, hier sind irgendwelche Werte überraschenderweise anders. Aber da dachte ich, das werdet ihr schon irgendwie intern lösen und wahrscheinlich findet das gar nicht statt. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich unfassbar gering, aber jetzt mit mehr Publikum ist es natürlich doch nochmal wichtig zu sagen, dass es dazu gar nicht kommen kann.
Also bei Studien, die irgendwo bei uns im Haus durchgeführt werden, wenn wir auch Unregelmäßigkeiten finden, bekommen die Leute das natürlich gesagt mit einem Verweis, geh doch mal zum Arzt und lass das mal untersuchen. Also wenn jemand irgendwann bei uns in einer Studie teilnimmt und wir finden was aus welchen Gründen auch immer unserer Meinung gegebenenfalls ein Hinweis ist, bekommen die Personen das mit. Deswegen sind die Daten natürlich am Ende immer anonymisiert, aber für diesen Fall würden wir diese Anonymisierung nur zu diesem einzelnen Zweck, um die Leute zu benachrichtigen, im Zusammenhang natürlich immer mit einem Arzt. Ja, das kann ja auch einfach ein Fehler sein bei der Messung aus irgendwelchen Umständen, wie auch immer. Aber ja, am Ende bei diesen Demonstratoren ist es natürlich, ja, da führen wir ja keine Studie in dem Sinne durch in einem bestimmten Kollektiv mit einer bestimmten Pathologie oder nur Herzgesunde, sondern extrem divers. Und am Ende kommen Vitalparameter oder Informationen, wie welche Bestandteile eines EKGs für Vorhofflimmern relevant sind und wie man die interpretieren kann, auch als Laie mit Hilfe der KI. Und das ist schon, ja, da ist ein anderes Endanwenderfeld, sag ich jetzt mal, und ein anderer Schlusspunkt als bei einer Studie, die hier im Haus durchgeführt wird.
Ist ja auch einfach nicht eure Intention. Ihr wollt ja zeigen, woran ihr forscht und wie diese Technologien irgendwie funktionieren und aussehen können. Und ihr wollt ja nicht den Leuten Diagnosen stellen. Also das, und ich glaube, mit der Erwartungshaltung, also das wird das Kosmo-Wissenschaftsforum auch dementsprechend transparent kommunizieren, dass es nicht darum geht, sondern eben zu zeigen, was so die TU Dresden gerade macht.
Wie schon der Titel der Ausstellung sagt, Dr. Zukunft, wir wollen eine Perspektive für die Zukunft geben, um den Doktor, der ein Mensch ist und immer auf sein bestes Wissen und Gewissen entscheiden wird, zu unterstützen in der Zukunft, um damit einfach nur Tools an die Hand geben wird, die er auch schon immer hatte, ein Fieberthermometer. Er misst ja auch nicht per Gefühl die Temperatur. Also manchmal schon ein bisschen, aber man quantifiziert es ja dann, umso mehr Tools man hat und jede Medizintechnik, die da vorgestellt wird, ich kenne jetzt nicht alle, aber ich wollte das mal verallgemeinisieren, ist natürlich ein Tool, das in der medizinischen Versorgung eingesetzt werden kann in der Zukunft und sich noch in der Forschung befindet und deswegen auch nicht 100% schon ein Produkt ist und perfekt funktioniert, aber den Leuten zeigen soll, in die Richtung kann es gehen, daran arbeiten wir. Und natürlich ist es interessant, so ein bisschen Feedback zu bekommen. Alleine, egal was rauskommt, die Akzeptanz einer Kamera hinter einem Spiegel oder ja zu Hause ein EKG-Gerät zu benutzen und ob das was für die Leute ist, ob die das ja annehmen würden, wenn man denen das anbietet. Und schon allein das ist ja sehr wertvoll und wie der Wissenschaftskommunikation, was ja unser Thema ist.
Ja, Mathieu, du meintest ja jetzt zwar, das Exponat, was dort ist, ist jetzt nicht unbedingt das, was ihr euch als Endprodukt vorstellt oder was jetzt gerade priorisiert wird. Und trotzdem, jetzt mal unabhängig vom Kosmowissenschaftsforum, ist es natürlich spannend für euch mit dem Ausgründungsvorhaben, glaube ich, sich so Ideen darüber zu machen, wie könnte das denn dann mal praktisch hier aussehen, weil man, glaube ich, dann in so einer Anwendungssituation halt nochmal ganz anders guckt, was auf dem Papier vielleicht so und so funktioniert oder vielleicht auch im Labor so und so aussieht, ist dann vielleicht mit der, haben wir ja vorhin jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit Patient und Patientin doch nochmal anders und man muss dann doch nochmal berücksichtigen, was da nicht funktioniert oder was vielleicht nochmal auf den Kontext im Badezimmer eben mit berücksichtigt werden müsste. Dadurch glaube ich einfach für euch aus Produktentwicklungsperspektive total schön, dass ihr da diese Möglichkeiten auch immer wieder bekommt und dann ja auch immer wieder neu adjustieren könnt. Also das wäre an sich wirklich toll. Jetzt haben wir ja noch eine große Ankündigung zu machen, da der Podcast zeitlich in etwa mit der Nacht der Biosignale aufeinander trifft. Oder ich glaube sogar haargenau. Ja?
Ja, also die Nacht der Biosignale, das ist ein Event, was dieses Jahr zum ersten Mal in der Form stattfinden wird und initiiert vom Fachausschuss Biosignale der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE. Und das ist ein Event, was am 15. November diesen Jahres stattfinden wird in verschiedenen Universitätsstädten Deutschlands, von Münster bis Aachen. Dresden ist auch dabei, wir sind dabei und wir werden hier am Institut für Biomedizinische Technik an dem Abend Vorträge auf dem Niveau, so dass es Studieninteressierte, Allgemeininteressierte, also vielleicht auch einfach mal reinschnuppern möchte, sich anhören kann, also kein wissenschaftliches Fachpublikum oder bestimmtes Fachklientel, mit dem wir kooperieren würden, sondern wirklich diese Gruppe, was wieder eine andere Ebene der Wissenschaftskommunikation ist. Und ja, da bieten wir verschiedene Vorträge an. Dresden möchte das gerne auch so ein bisschen mit Cosmo verbinden. Also die Leute können gern vorher zu Cosmo gehen, was ja zeitgleich ist, und danach sich noch ein paar Vorträge mit Hintergrundinformationen, wenn sie es interessiert, sich bei uns anhören. Und ich denke, das ist ein sehr spannendes Event. Der Verknüpfungspunkt, also im Gegensatz zum Beispiel der Nacht der Wissenschaften, was ja viele wahrscheinlich kennen, die in größeren Städten leben, ist dieses Event halt zeitgleich in verschiedenen Universitätsstädten. Und der Clou ist, es wird Livestreams geben von den einzelnen Vorträgen. Das heißt, man kann sich das sowohl, wenn man zu uns vor Ort kommt und ein bisschen mit den Leuten in Interaktion treten will, aber auch zu Hause einfach anhören. Und es wird auch an den unterschiedlichen Standorten Vorträge gestreamt von anderen Universitätsstätten geben. Ja, also das ist ein neues Format. Wir sind alle sehr gespannt, ob das alles gut klappt. Ja, das ist die Nacht der Biosignale. Karin Schicke tut das übergreifend organisieren, die ja auch ein Begriff ist und hier beim Podcast auch sehr gut initiiert und mitwirkt. Genau, das würde ich sagen, das sind so die groben Informationen. Also jeder, der am 15. November abends noch nichts vorhat und kann einfach mal, du wirst den Link zur Website bestimmt verlinken, auf nachderbiosignale.de gehen, gucken, was in seiner Umgebung so stattfindet, ob er sich da hingehen möchte oder einfach zu Hause, wenn er irgendwo keine Zeit hat oder wo auch gerne einen Vortrag anhören kann.
Ja, aber nur noch mal zur Klarheit. Das ist nicht nur Dresden-spezifisch, dass es Vorträge gibt, sondern an allen Standorten wird es Vorträge geben. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich lade euch heute mal in mein Labor ein und zeige euch hier ein Experiment, sondern es gibt Vorträge, die niedrigschwellig kommunizieren, also so wie wir es hier jetzt ja auch in der Folge gesagt haben, so, dass es ein breites Publikum. Du meintest jetzt schon wissenschaftsinteressiert, das macht natürlich Sinn, dass man einfach sagt, ich habe irgendwie schon ein Interesse dafür, ich möchte da mehr hören. Und ich kann gut verstehen, dass ihr sagt, wenn Sie schon in der Kosmowissenschaftsausstellung waren und unsere Exponate gesehen haben, dann liegt es natürlich auch irgendwie auf der Hand zu sagen, wer mehr wissen möchte, kommt gerne nochmal vorbei zu der Nacht der Biosignale und hört sich hier nochmal einen Vortrag an, um irgendwo dann ja doch noch mal mehr Hintergrundinformationen zu bekommen, die ja durch das reine Exponat so nicht vermittelt werden können einfach. Aber genau, das gilt für alle Standorte übergreifend.
Vollkommen richtig. Also es wird an jedem teilnehmenden Universitätsstandort Vorträge geben, die natürlich immer ein bisschen unterschiedlich sind, auch je nachdem, wie die Forschungsschwerpunkte liegen. Und deswegen wird es auch selbst in alle Livestreams keine zu gleichen Themen Livestreams geben, sondern das wird sehr divers sein. Da ist ja unterschiedlicher Forschungsschwerpunkte, auch in diesem sehr speziellen Gebiet der Biosignale, jedenfalls aus uns, Sichtfeld, sehr speziellen Gebiet. Aber es wird, ich nenne jetzt Beispiele, einfach in Augsburg Vorträge geben. Es wird in Münster, in Jena, sowie in Dresden und in allen anderen Städten Vorträge geben, die man sich anhören kann. Und ja, genau. Und bestimmt auch in einigen Städten andere Formen der Live-Demonstration, damit man nicht nur einen Vortrag hat, sondern vielleicht auch mal was anfassen kann oder was sehen kann in Interaktion.
Jetzt habe ich mich noch gefragt, also ich kann online theoretisch teilnehmen, weil ich es einfach nicht anders schaffe, zeitlich vielleicht noch vorbeizukommen zu euch oder hier nach Kiel. Wie wird das gelöst? Wie löst ihr das in Dresden? Habt ihr da eine Moderation, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich im Livestream sitze, werde ich wahrscheinlich ja nicht im Zoom oder sonst was sitzen. Kann ich dann Fragen stellen? Also wenn ich jetzt sage, ich habe was nicht verstanden, ich würde gerne im Anschluss noch an einer Diskussion teilnehmen. Gibt es die Möglichkeit?
Je nach Standort wird es immer ein bisschen speziell sein, sage ich mal am Ende. Aber es wird ein Grobgerüst gehen, deswegen auch diese übergeordnete Koordination aus Jena. Und es wird Vortragsslots geben, wo Vorträge starten und am Ende wird es auch eine Diskussion geben und das Ziel ist es, an so viel wie möglich Standorten ist schon auch eine Interaktion mit Personen, gegebenenfalls über einen Live-Chat oder so. Muss man mal gucken, wie das am Ende praktisch auch gut funktioniert. Es ist wie gesagt das erste Mal und gerade hybride Events sind nicht so einfach zu organisieren, dass man das alles gut klappt, aber die Interaktion wird auf jeden Fall natürlich, wenn die Personen vor Ort kommen, einfacher sein, niederschwelliger sein, als wenn sie zu Hause sitzen. Aber wir versuchen auch den Kommunikationsweg zurück zu schaffen. Aber es wird auf jeden Fall eine Diskussion geben und wir versuchen auch Diskussionspunkte von extern in die Diskussion mit einfließen zu lassen nach dem Vortrag. Ansonsten sind die Leute natürlich immer frei, uns auch so einfach Fragen zu stellen und mit uns zu kommunizieren. Wir sind ja auch in gewisser Weise öffentliche Personen und ansprechbar. Also selbst wenn es jetzt nicht einer nach der Biosignale klappt.
Ja. Okay, letzte Frage meinerseits. Unabhängig davon, dass mich natürlich interessiert, wer von euch dreien einen Vortrag hält. Ihr alle drei oder nur Alexander und Mathieu?
Wir halten alle drei einen Vortrag, in der Tat. Das Programm ist schon online, kann man nachschauen, aber ja.
Genau, darüber hinaus gibt es auch noch Vorträge von anderen Kollegen. Also es sind nicht nur wir drei, aber auch wir drei.
Ja, das ist doch gut. Dann können unsere ZuhörerInnen quasi jetzt nach dieser Doppelfolge euch auch nochmal sehen und hören. Das ist ja immer das Schöne. Hier beim Podcast können wir euch nur hören, vielleicht mal ein Foto angucken, aber so richtig, wie ihr so redet und dabei aussieht und wie auch immer, das ist dann bei dem Livestream oder live und in Farbe vor Ort in Dresden möglich. Was waren denn so Bewerbungsstrategien von euch, weil grundsätzlich werdet ihr natürlich die Leute erreichen, die ohnehin schon interessiert sind, aber das Ziel der nach der Biosignale wird ja auch sein, darüber hinaus Leute zu erreichen, die das vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben, aber dann doch sich dafür interessieren, oder? Also wie hattet ihr Bewerbungsstrategien oder lag das in der Verantwortung von Karin und gar nicht bei den einzelnen Standorten?
Also es gibt natürlich Bewerbungsstrategien, die zentral ausgehen für das gesamte Event an sich. Es muss aber auch auf jeden Fall Lokale geben, weil das Publikum, was vor Ort kommt, wird höchstwahrscheinlich aus dem Raum Dresden und Umgebung kommen. Und ja, wir haben da verschiedene Strategien, die über unsere Kommunikationskanäle, über die Universität, aber auch über die Social-Media-Kanäle oder auch über Flyer vor Ort. Und wenn alles klappt und wir hoffen das und vielleicht mit diesem Podcast kommt man auch ein besseres Feedback. Man könnte sich auch sowas vorstellen, wie dass man es in Straßenbahn oder so als Information schaltet, dass Personen einfach in ihrem täglichen Leben vielleicht einfach mal mit dieser Information, dass es dieses Event überhaupt gibt, niederschwellig in Berührung kommen und sich vielleicht dafür entscheiden, auch bei uns vorbeizukommen. Also sehr divers, ja. Das ist auf unterschiedlichen Ebenen. Diese Werbung muss auf jeden Fall sein, sonst kennt es keiner. Und diese Form hier heute ist ja auch schon eine Form der Werbung für das Event ganz deutschlandweit und nicht nur für uns natürlich.
Ja, das ist richtig. So, Jetzt haben wir wieder lange miteinander gesprochen. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Es war sehr interessant. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, sowohl beim Wissenschaftsforum als auch bei der Nacht der Biosignale. Und wahrscheinlich werde ich hier zu Hause sitzen, weil ich hier zwei kleine Jungs habe und kann dann den Livestream nutzen, was ja für mich den Vorteil hat, dass ich auch euch zuhören darf und dann nicht nur vielleicht die Vorträge aus Kiew. Wobei du meinst, ja, theoretisch habe ich auch am Standort die Möglichkeit, in einen Livestream eines anderen Standorts mal reinzugehen. Aber auch hier heute will ich nochmal sagen, wenn Fragen da sind, Martin hat es jetzt gerade selber gesagt, ihr könnt euch natürlich auch jederzeit einfach so bei den dreien einfach melden. Oder ihr kontaktiert die GBMT oder auch den VDE, wenn es da eher Fragen zu gibt. Und ja, vielen Dank. Es war sehr nett, sehr schön. Ich freue mich natürlich auf die nächste Doppelfolge und wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss.